Hungry Mike. Hungry Mike. Hungry Mike. Hungry Mike. Hungry Mike. Hungry Mike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich weiß, eigentlich habe ich mich letzte Woche schon in die Sommerpause verabschiedet. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr hier sein. Aber dann kam die WhatsApp von meinem heutigen Gast rein und ich dachte, wow, 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 darüber müssen wir sprechen. Treue Zuhörende kennen ihn bereits. Julius Pandela ist heute mein Gast. Er ist US-Experte, Wahlkampfexperte, hat selbst beim Wahlkampf von Barack Obama mitgearbeitet und ist aktuell in Texas unterwegs. Dort verfolgt er einen Politiker, von dem hier in Deutschland vermutlich noch gar nicht so viele Menschen gehört haben. Insofern ist es auch nicht schlimm, wenn es bei dem Namen jetzt nicht klingelt bei euch. Es geht um James Tallarico. So heißt ein junger Demokrat, er ist 37 Jahre alt, gläubiger Christ, ehemaliger Lehrer und er positioniert sich offensiv gegen christlichen Nationalismus und könnte vielleicht dafür sorgen, dass Texas bald demokratisch wird. Texas gilt nämlich eigentlich als sehr konservativ geprägtes Land und ist für viele konservative Gesetze die Laborküche. Dazu gehören zum Beispiel das Abtreibungsverbot, strenge Migrationspolitik, Einschränkung im Bildungsbereich. Und sie dienen dann anschließend anderen republikanisch regierten Bundesstaaten als Vorlage. Es ist also vielleicht sogar spannender, in diesen Tagen nach Texas zu schauen, als nach Washington. Julius ordnet heute auf jeden Fall James Tallarico und den möglichen Umschwung in Texas heute für uns ein. Wir gehen direkt rein, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Julius Pandela. So, Julius, du musst gerade schon ordentlich schmunzeln, während ich mein Intro hier vorgelesen habe. Ich freue mich total, dass du heute am Start bist, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Das ist total cool. Und für dich verschiebe ich total gerne meine Sommerpause. Denn eigentlich wäre ich heute schon in der Break, aber ich dachte, es ist total spannend, mit dir gedanklich heute durch Texas zu reisen.
Reinzugehen und zu gucken, was das Besondere an diesem Bundesstaat ist und vielleicht auch, wo wir möglicherweise auch ein paar Prognosen ableiten können, wo vielleicht auch die politische und die gesellschaftspolitische Richtung für uns in Deutschland dann vielleicht mit ein bisschen Versatz auch hingehen könnte.
Ja, krass. Was würdest du denn sagen? Was macht Texas aus?
Es gibt den Bundesstaatsslogan von Texas und der lautet Everything is bigger in Texas, alles ist größer in Texas. Und die schiere Größe von Texas, die ist wirklich auch bemerkenswert. Du hast einen Bundesstaat, der Deutscher größer ist von der Fläche her zumindest als die Bundesrepublik Deutschland und gleichzeitig leben hier 31 Millionen Einwohner. Das heißt, es gibt unfassbar viel Platz. Das andere ist, es ist quasi die Imbrunst des wilden Westens, auch wenn es im Süden ist. Aber hier gibt es eigentlich keine Regeln. Jeder in Texas kann machen und tun, was er möchte, bauen, fahren, Waffen tragen. Es ist quasi die ultimative Freiheitszone Texas. Und es ist ein Bundesstaat, der immer schon die eigenen Regeln geschrieben hat. Insofern Politik extrem konservativ, Religion spielt eine große Rolle. Es gibt natürlich Rodeo, Cowboys, Pickup-Trucks, Waffen, all das, was dazugehört. Insofern, ich glaube, wir haben ein Bild von Texas mit Barbecue und Spare Ribs. Es ist ein besonderer Ort.
Und würdest du sagen, die Leute sind dort aktuell politisch zufrieden?
Ich glaube, wie überall in Amerika sind die Leute eher unzufrieden und schauen pessimistisch in die Zukunft. Davon gibt es eine Reihe von Umfragen, wo immer wieder gefragt wird, Direction of Country. Seid ihr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft oder eher pessimistisch? Und auch in Texas ist es so, dass die Leute eher sagen, wird es uns in Zukunft auch noch besser gehen? Da gibt es eine Reihe von Gründen für. Natürlich politisch, auch hier spielt Polarisierung eine große Rolle. Aber es ist vor allem eben auch die Wirtschaft und vor allem auch die neue Wirtschaft, die Leuten durchaus auch Sorge bereitet. Und da spreche ich natürlich über KI, Data Center, was hier ein großes und großes Thema ist.
Aber also du sagst, die Leute sind da jetzt politisch gar nicht so zufrieden, sie haben auch wirtschaftliche Sorgen. Wäre Texas aber ein eigenständiges Land, läge seine Wirtschaftsleistung weltweit unter den größten Volkswirtschaften. Und das ist ja total crazy, wenn man sich anschaut, dass da nur 30 Millionen Menschen wohnen. Wie kann das sein? Also was macht Texas wirtschaftlich so mächtig? Welche Industrien?
Jetzt könnte man natürlich anfangen und sagen, erstmal ist es das Öl. Texas ist Oil Country, vor allem wenn du nach West Texas gehst. Ich weiß nicht, ob du in diesem Sommer noch Zeit hast, eine neue Serie anzufangen, aber es gibt eine wunderbare Serie, die heißt The Landman, der Landmann. Und da geht es im Endeffekt darum, dass der Hauptcharakter Billy Bob Thornton sich um das Erdöl hier kümmert. Großartiges Fernsehen, aber es zeigt wirklich so diese Energie und Aufbruchstimmung in Texas, wie viel unfassbares Geld man eben auch mit Erdöl verdienen kann. Und das ist zumindest so die Erzählung, die es immer über Texas gab. Ne? Goldgräber, Ölmänner und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist es faszinierend, dass Texas mittlerweile der absolute Spitzenreiter ist, was erneuerbare Energien angeht. Man denkt immer, es ist Kalifornien unter Gavin Newsom, wo die ganzen Linken und Progressiven eben auch an der Macht sind. Aber wenn wir nach Texas schauen, dann sieht man erstens, dass Texas Kalifornien mit Batteriespeichern überholt hat, Data Center hier überall hochploppen und das nächste ist eben Solar. Texas ist seit 2025 im Solarbereich der absolute Spitzenreiter geworden in ganz Amerika. Und natürlich auch noch Wind spielt eine große Rolle. Insofern eigentlich dieser ultrakonservative Bundesstaat, der Öl und alte Energie ist, ist hier der Spitzenreiter. Es wird nur nicht so hoch aufgehängt, um einfach der konservativen Brand nicht zu sehr zu schaden.
Das finde ich total spannend, denn Texas wird ja auch Silicon Hills genannt, also nicht Silicon Valley, sondern Silicon Hills. Ist das denn etwas, worauf die Leute dort stolz sind? Wenn du auch über Data Center sprichst, ja, sagen sie, hey, davon wollen wir mehr und wir wollen mehr Technology in unserer Region, wir wollen mehr von all dem, wir wollen Vorreiter in dieser Branche sein und Silicon Valley vielleicht auch irgendwann abhängen?
Ja und nein. Ich bin hier gerade in der Bundeshauptstadt Austin, Texas. Und Austin gilt so als die liberale Hochburg. Viele Demokraten hier, auch der Stadtkern ist anders als Houston oder auch als Dallas. Sie sehen viele Murals an der Wand, große Gemälde und so weiter. Das ist eine tolle, bunte Stadt eigentlich. Aber schlussendlich ist Texas auch quasi der Ausweichort geworden von den ganzen großen Tech-Firmen, die einfach zu viel bezahlen mussten in Kalifornien, sowohl was die Steuern betrifft, aber auch einfach der Wohnraum oder auch der Bauraum. Und dementsprechend sind viele von den großen Silicon Valley-Firmen einfach nach Austin umgezogen. Insofern hat sich hier ein gigantischer Tech-Hub eben auch aufgebaut. Die Mietpreise sind nach oben gegangen. Natürlich sind die ganzen Wohnkosten, die Gentrifizierung, all das, was dazukommt, hat auch hier auf die Stimmung geschlagen. Das heißt, du hast auf der einen Seite diesen extrem deregulierten Bundesstaat, wo eigentlich jeder genug Land hatte, um alles zu machen. Und plötzlich kommen auch hier die Eliten an, treiben die Latte Macchiato-Preise nach oben, so wie man es oft auch in deutschen Großstädten sieht und vor allem eben auch den unbezahlten Wohnraum, der jetzt auch hier entsteht. Das sorgt eben auch für schlechte Stimmung.
Deswegen wächst Texas auch schneller als fast jeder andere Bundesstaat in den USA. Gleichzeitig verändert sich die Bevölkerung dadurch ja auch. Es kommen immer mehr junge Menschen, gerade nach Austin, mehr Latinos, viele Zuzüge aus Kalifornien, hast du gerade schon genannt. Und genau, rund um Austin, Dallas, Houston und so weiter wächst dadurch auch eine andere politische Stimmung. Jetzt wird ja schon seit Jahren gesagt,
Jahrzehnten
gesagt, dass Texas vielleicht mal blau demokratisch werden könnte. Woran würdest du denn sagen, hat es denn bisher gelegen, dass das noch nicht passiert ist?
Also ich war in Texas im Jahr 1999, 2000 Austauschschüler. Das datiert mich jetzt auch hier so ein bisschen, aber ich bin uralt.
Was sagen, so alt bist du schon?
Uralt bin ich. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin als 17-Jähriger nach Texas gekommen, nach Houston. Und damals, als ich den Anruf bekommen habe, ja, du wirst übrigens nach Texas gehen, dachte ich so, wohin bitte? Ja, zu den absoluten Hicks hier unten. Und da war es ein absolut großartiges Jahr. Aber meine Gasteltern waren natürlich konservativ. Jedes Mal, wenn Hillary Clinton im Fernsehen kam, hat mein Gastvater damals den Fernseher ausgeschaltet. Das waren Bush-Republikaner. Und da merkst du natürlich auch so, die Bush-Dynastie kommt hier aus Texas. Es war erst George H. Bush, dann George W. Bush. Texas ist ein komplett roter Staat. insofern, die Konservativen haben hier regiert. Und jetzt kommt natürlich diese Veränderung, die du angesprochen hast. Junge Leute kommen hier rein, demografischer Wandel. Und nichtsdestotrotz werden natürlich hier Gesetze geschrieben. Und auch in der State Legislature, also quasi im Landtag hier, wird quasi so hart durch Gerrymandering, also den Zuschnitt von Wahlkreisen, sichergestellt, dass Republikaner auch nach wie vor die Vorherrschaft hier haben und immer die Mehrheit auch behalten. Daran hat sich schon lange nichts mehr geändert. Und du hast vorhin schon James Tallarico angesprochen, diesen jungen, dynamischen Senatskandidat, der hofft, die Demokraten hier in Washington vertreten zu können. Texas natürlich in Washington vertreten können, aber als Demokrat. Und auch hier muss man sagen, die Demokraten haben seit knapp 30 Jahren keinen Senator mehr oder Senatorin mehr hier in Texas gestellt.
Also wie realistisch ist es, dass so ein James Tallarico das Segel oder das Ruder jetzt rumreißen kann?
Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, ist niedriger oder andersrum gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm gelingt, diesen Wahlkampf zu gewinnen, ist, glaube ich, ja niedriger, als dass er verlieren wird. Ich glaube, im Moment sieht es relativ gut aus. In den Umfragewerten ist er vorne oder zumindest immer knapp vorne, muss man sagen. Er kandidiert gegen Paxton, einen Republikaner, der eine Reihe von Skandalen hatte. Jemand, der für
Aber da kennen wir ja noch einen Republikaner, der eine Reihe von Skandalen hat. Das hält die Leute ja jetzt nicht davon ab, ihn zu wählen.
Und genau das ist mein Punkt. Ne? Ich meine, Paxton ist quasi Trump in klein. Jemand, der schon ewig in der Politik war, hier klassisch zum Establishment gehört, Korruptionsvorwürfe hat, beziehungsweise sogar auch schon verurteilt wurde. Er hatte ein Impeachment-Verfahren gegen sich, also ein Amtsenthebungsverfahren. Dementsprechend, all das ist halt eben auch schon mit hier rein zementiert. Und dennoch ist James Tallarico halt nur leicht vorne, wenn überhaupt, je nach Umfrage, auf die man schaut. Und du hast vorhin schon angesprochen, er ist ein extrem dynamischer Kandidat, jung, christlich, kann eben auch diese Sprache sprechen, die hier in Texas so wichtig ist. Und vor allem auch, er kann massiv Geld einnehmen. Ich meine, es ist jetzt Juli. Der hat schon 40 Millionen Dollar eingenommen in Spenden für seinen Wahlkampf, was eine gigantische Summe ist. Der teuerste Wahlkampf überhaupt jemals in der Geschichte Amerikas, zumindest Senatswahlkampf. 40 Millionen Dollar, das ist mehr als das, was die SPD oder die CDU im Bundestagswahlkampf ausgeben, um 81 Millionen Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Also nur, um es in Relation zu setzen. Und ich vermute, da werden bestimmt auch nochmal 40 Millionen obendrauf kommen, bis dann in 118 Tagen auch gewählt wird. Dementsprechend ein absolutes Powerhouse. Und nichtsdestotrotz kommen natürlich die Republikaner und ziehen ihn einmal komplett durch den Schlamm und sagen, er ist viel zu weak, er ist viel zu woke, der hat im Endeffekt mit Texas Values nichts zu tun, der sagt, er weiß nicht, ob Gott Mann oder Frau ist, in Texas ist man sich sicher, Gott ist ein Mann, er sagt, es gibt möglicherweise sechs Genders und das ist natürlich auch nicht amerikanisch oder texanisch genug für die vielen hier, er hat mal gesagt, dass er eine vegane Kampagne machen möchte, das heißt, sie wollen irgendwie nur vegane Pizza auftischen und nicht die ganz normale klassische Salami-Pizza, er wurde immer wieder auch herausgefordert und gefragt, ist der denn überhaupt richtiges Barbecue? Und als jemand, der kein Barbecue isst, kannst du in Texas doch auch nicht Politiker sein, woraufhin er jetzt bei jedem Wahlkampfstopp immer in ein ordentliches Stück Fleisch auch reinbeißt, um genau diese Mythos eben auch entgegenzuwirken. Aber du merkst, wie die Republikaner versuchen, ihn als unamerikanisch und texanisch darzustellen. Und ich glaube schon auch, dass das Spuren hinterlässt.
Lass uns mal bei diesem Glauben andocken. Ja. James Tallarico argumentiert aus einem sehr christlichen Glauben, also er ist sehr gläubig, aber er ist eben nicht christlich nationalistisch. Ja. Wo liegt da der Unterschied, würdest du sagen?
Ich meine, Glaube wurde in Amerika immer schon für die Politik, für den Wahlkampf genutzt. Wenn du zurückgehst in die Bush-Jahre von Bush Senior und dann aber auch Bush Junior, da wurde immer gesagt, na, wir brauchen ein compassionate conservatism, aber es ist immer streng verwurzelt in dem christlichen Glauben. Trump nutzt es natürlich auch, obwohl ich jetzt Trump unterstellen würde, dass er wahrscheinlich nicht ein wirklich religiöser Mensch ist. Als Trump gefragt wurde, was gefällt Ihnen denn, was ist denn einer Ihrer Lieblingspassagen aus der Bibel, sagt er, I like them all, konnte keine nennen. Wurde er gefragt, glauben Sie eher ans Neue oder sind Sie eher ein Fan vom Neuen Testament oder am Alten? Sagt er, nee, ich finde beide eigentlich mehr oder weniger gleich gut. Also du merkst, sobald bei Trump wird Glaube eigentlich immer nur genutzt, um das Christliche, das Traditionelle, dieses Nostalgische auch irgendwo mit zurückzubringen. Und ich glaube, das wurde viel instrumentalisiert. Und James Taylor Rico stellt sich ganz klar daneben, spricht oder dagegen, spricht über Nächstenliebe und sagt im Endeffekt auch Migration und Einwanderung, was so ein großes Thema ist in Texas, sagt, Jesus hat doch eigentlich gepredigt, dass wir Nächstenliebe eben auch leben sollen. Und wie können wir jemanden einfach nur abweisen, der unsere Hilfe und der unseren Schutz braucht? Das ist keine naive Herangehensweise. Es wird aber oftmals so eben von den Republikanern ausgelegt, die sagen, naja gut, James Taylor Rico möchte mit seiner ganzen Nächstenliebe hier jeden reinlassen und das können wir natürlich nicht haben, vor allem wenn viele von denen kommen, Drogendealer sind und Killer sind und Vergewaltiger sind und James Taylor Rico will denen den roten Teppich ausrollen. Dementsprechend, das ist im Endeffekt der Kampf gerade um die Definition, dass James Taylor Rico sagt, ich will natürlich eben auch diese konservativen Texaner ansprechen und das kann ich möglicherweise eben auch über meinen Glauben machen. Ich kann auch die Latino-Bevölkerung, die natürlich auch alle sehr, sehr christlich geprägt sind, vor allem katholisch geprägt sind hier in Texas, die kann ich möglicherweise überzeugen mit meinem Glauben und nichtsdestotrotz wollen Republikaner natürlich sagen, das ist nicht der Glaube, den wir leben. Es ist irgendwie ein zu liberaler, vielleicht schon fast ein kommunistischer Glaube.
Aber kann er denn tatsächlich bei der Bevölkerung damit punkten, weil dass es jetzt auch um Nächstenliebe geht beim Thema Zuwanderung oder beziehungsweise diese einfache Kindergartenregel, wie du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, blablabla, ne? Ja. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, oder?
Ich meine, Amerika ist das Land der Einwanderer. Texas ist ein Land der Einwanderer. Da gab es die Indigenous People vorher und dann sind natürlich Texaner gekommen und haben das Ganze bevölkert. Dementsprechend ist das ja die uramerikanische Geschichte und gleichzeitig gibt es natürlich auch den großen Wunsch nach Individualität. Am Ende ist es halt meine Ranch und am Ende kümmere ich mich um mich selber. Das ist ja so, wie Amerika immer schon geprägt ist. Ich habe meine Waffe, ich habe meinen Pickup-Truck, ich habe mein Land. Wenn du auf mein Land kommst, dann habe ich auch das Recht der Selbstverteidigung und zu sagen, get off my property. Dieser starke Individualismus, dieser starke libertäre Gedanke, ich will mich eigentlich nicht versichern müssen. Ich möchte nicht dafür bezahlen, dass quasi, wenn mir was passiert, dass dann irgendjemand kommt. Ich kümmere mich schon um meine eigenen Anliegen. Das ist stark hier geprägt, dieser Independence-Gedanke und dieses Vergemeinschaftlichen von Verantwortung. Das gibt es so eigentlich nicht und dementsprechend hört halt dann auch die Nächstenliebe manchmal eben an der Grenze vom eigenen Grundstück oder zumindest von der eigenen Landesgrenze eben auch auf.
Okay, und wenn wir dann auf das Thema Bildung schauen, er ist ja ehemaliger Lehrer. Richtig. Und er sagt zum Beispiel, dass die 10 Gebote in einem Klassenraum nichts zu suchen haben.
Ja, und jetzt, auch das ist ja, Entschuldigung.
Nee, geh ruhig rein, weil das finde ich total spannend, weil die 10 Gebote, das ist ja eigentlich die Basic vom christlichen Glauben, würde ich jetzt schon fast sagen. Und die 10 Gebote bestimmen unser Miteinander, beinhalten ja auch diese Nächstenliebe, die ihm sehr wichtig ist. Und gleichzeitig sagt er aber, für die Schülerinnen und Schüler sollte das nicht zu präsent sein. Warum?
Naja, ich meine, Amerika ist eine christliche Nation. Das findet man überall wieder. In God we trust steht auf dem Geld drauf. Der amerikanische Präsident legt die Hand auf die Bibel und schwört auf die Bibel, wenn er eingeschworen ist. So help me God. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch laut Verfassung Separation von Church and State. Die Kirche hat eigentlich im politischen Handeln nichts zu suchen und die Bibel ist nicht der Konstitution irgendwie übergeordnet. Dementsprechend sagt halt James Taylor Rico, unser Land verändert sich. Wir haben natürlich auch Leute, die entweder nicht an Gott glauben, wir haben Muslime hier, wir haben Hindus hier, wir haben alles Mögliche. Dementsprechend wollen wir doch ein offenes Land sein. Und auch da geht es natürlich gegen diese christlichen Werte Texas, wo die sagen, aber das ist doch unsere Tradition, warum bist du dagegen? Warum hat James Taylor Rico das gemacht? Ich glaube, das ist natürlich auch eine Strömung innerhalb der Demokratischen Partei oder des progressiven Flügels innerhalb der Demokratischen Partei, die deutlich offener sind. Er ist einfach auch eine andere Generation. Ich meine, das ist ein junger Mann mit 37 Jahren, das kann ich als alter Mann jetzt sagen, ne? Und der vielleicht einfach auch einen anderen Blick drauf hat und sagt, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Ich glaube, hier ist wichtig trotzdem auch zu sagen, was sind die eigenen Überzeugungen Und inwiefern muss ich vielleicht auch die ein oder andere Überzeugung zumindest pausieren, bis ich gewählt bin? Ich weiß, wie zynisch das klingt, aber auch Obama hat eine Reihe von Kröten geschluckt im Wahlkampf 2008 und hat irgendwelchen Farmern in Iowa erzählt, nee, wir werden natürlich auch weiterhin eure Landwirtschaft mit Subsidies eben auch unterstützen, auch wenn er wusste, dass es eigentlich eine katastrophale Politik ist. Aber es brauchst du manchmal eben auch, um eine Mehrheit zu bekommen. Weil wenn du die Mehrheit nicht hast, kommst du nicht in dein Amt rein und dann kannst du eben auch nicht gestalten. Ich glaube, da hat James Tallarico vielleicht sich auch ein eigenes Ei ins Nest gelegt.
Weil er eben auch die Kröten schlucken muss. Also, du hast gerade gesagt, er hat Erfahrungen gemacht, die identitätsstiftend für ihn waren. Er hat unter anderem als Lehrer an einer Middle School gearbeitet in einem der ärmsten Viertel in Texas oder beziehungsweise San Antonio heißt es, glaube ich. Ist es in Austin?
San Antonio ist eine andere Stadt. Er ist jetzt, sein Hauptquartier ist hier in Austin, aber er ist natürlich Kandidat für ganz Texas. Dementsprechend erzählt er natürlich auch immer wieder unterschiedliche Geschichten in seiner Biografie. Alleinerziehende Mutter erstmal, einen neuen Vater, dessen Namen er auch zu verdanken hat. Ne? Aber ich finde, er macht das ziemlich gut. Er erzählt diese ganzen unterschiedlichen Aspekte, wie er als Lehrer an der Brennpunktschule war. Wie er gesehen hat, was dort möglich ist, wenn man sich engagiert. Er spricht über Männlichkeit und sagt eben, dass sein Vater, sein Adoptivvater dann schlussendlich auch jeden Woche den Rasen gemäht hat, aber beim eigenen Rasen nicht aufgehört hat, sondern den Rasen der Nachbarin eben auch mitgemäht hat, weil er sagt, die war zu alt und die konnte nicht mehr. Das ist genau seine Interpretation von Nächstenliebe und von Christentum, dass es um Gemeinschaft geht und dass eben dein Grundstück nicht bei dir aufhört, sondern dass, wenn es der Nachbarschaft nicht gut geht, dass es niemandem gut geht. Und dementsprechend ist es essentiell, dass jedes Kind in der Community eben eine gute Education bekommen kann, weiterkommen kann, die Chancen hat. Weil wenn das nicht passiert, dann leben wir alle in einem schlechteren Land und dementsprechend müssen wir uns für andere einsetzen. Und ich glaube, wenn du so Christentum übersetzt in konkrete Handlungen, ich glaube, dann wird das wirklich greifbar. Und ich glaube, so sollte man über Politik sprechen und auch über Glauben sprechen, wie es Tallarico an der Stelle macht.
Inwiefern wird denn dann Bildungspolitik in den USA aktuell zum politischen Kampfplatz? Wenn wir uns Deutschland anschauen, dann habe ich das Gefühl, Bildungspolitik fliegt so ein bisschen von der Karte, ist allen aktuell so ziemlich egal. In den USA ist das aber ein bisschen anders, oder?
Naja, also ich meine, mit Blick auf Deutschland, ich wünschte, wir würden mehr investieren. Wir haben so wahnsinnig viel Geld. Ich weiß, alle werden natürlich jetzt sagen, aber es sind auch alles Schulden, die wir hier aufgenommen haben. Aber ich finde, wenn wir es nicht in Bildung investieren, woran dann? Es gibt hier einige Statistiken, die ich wirklich bemerkenswert finde. Du weißt, wie teuer College in den Vereinigten Staaten ist, ne? Privatschulen insgesamt. Aber du gehst durchaus auch raus, wenn du auf einer Uni studierst, gehst du mit $200,000 Schulden locker raus. Jetzt gibst du dieses ganze Geld aus und danach werden Leute gefragt, wie positiv bist du gestimmt, wenn du in die Zukunft schaust? Glaubst du, dass du ein gutes Leben mit einem guten Job finden kannst? Und vor einigen Jahren, 2022, das heißt schon nach Covid, haben 73% derjenigen gesagt, die einen College-Abschluss haben, ja, ich glaube, es ist eine großartige Zeit, einen Job zu finden, der auch gutes Geld bezahlen wird. Und heute sind es lediglich noch 19%. Das heißt, wir sind hier 54 Prozentpunkte runtergegangen, was die Zuversicht betrifft. Und das liegt natürlich auch daran, dass man sagt, gut, Bildung ist schön und gut, aber die ganze Bildung hilft mir im Endeffekt auch nichts, weil die AI, die künstliche Intelligenz, unsere Jobs auffressen wird. Du kennst das Zitat von dem Chef von Anthropic, Claude, der gesagt hat, die Hälfte aller Entry-Level-Jobs, aller Einstiegsjobs werden innerhalb von 5 Jahren weg sein. Das heißt, du gehst jetzt aufs College, arbeitest hart, hast dich dafür qualifiziert, zahlst $200,000, $300,000 und dann muss man feststellen, eigentlich bringt das nichts mehr. Ich werde keinen Job finden und ich glaube, das ist wirklich so ein Schlag in den Magen, wo Leute wirklich pessimistisch sind, was ihre Zukunft betrifft und wo natürlich auch eine extreme Wut entsteht.
Okay, verstehe. Und wenn wir weiter in das Thema Bildung reingehen, etwas, was stark umstritten ist oder immer wieder heiß diskutiert wird in den USA, sind diese School Vouchers. Was ist es und wie positioniert sich unser James Tallarico da?
Also das Bildungssystem ist natürlich ein Zweiklassenbildungssystem. Du hast die öffentlichen Schulen und du hast die privaten Schulen. Und klar, viele Amerikanerinnen und Amerikaner versuchen, ihre Kinder auf Privatschulen zu bringen, weil du einfach eine bessere Bildung hast, weil du ein besseres Student-Teacher-Ratio hast, also weniger Kids im Klassenzimmer. Ich hatte damals ein Stipendium, ich bin hier auf eine Privatschule gegangen, die hätte damals 11. Klasse $15,000 gekostet. Ne? Ich meine, wer kann sich sowas leisten? Und es war die absolute Elite. Es sind Leute morgens mit dem Bentley hingekommen und zwar faszinierend, das als Deutscher aus Heidelberg, aus dem Elternhaus von zwei Lehrern zu sehen und kennenzulernen. Dementsprechend ist immer schon eine Frage gewesen, wo werden die Schulen gebaut? Wie kriegt man wirklich Zugang zu guten Schulen? Und oftmals war es eben so, dass die besseren Schulen in den reicheren Nachbarschaften gebaut wurden und du somit auch den Zugang hast. Und da kommt James Tallarico rein und sagt, wir müssen das ganze System eben verändern. Wir müssen sicherstellen, dass alle eben diesen Zugang haben. Das ist was, was man als Senator durchaus auch beeinflussen kann, was eben auch eine bundesweite Initiative sein kann. Und dort versucht er sich eben auch hart von den Republikanern abzugrenzen. Und ich glaube, er nutzt dieses Thema auch, weil er selber was dazu sagen kann, weil er halt eben als Lehrer gearbeitet hat. Ich muss dir gestehen, ich habe den kompletten Bildungsplan von James Tallarico nicht so durchexerziert. Aber ich glaube, es geht zurück auf diesen grundsätzlichen Punkt, dass er sagt, wir brauchen mehr Fairness. Es kann nicht sein, dass im Endeffekt die Familie, in die du reingeboren wurdest, darüber entscheidet, wie sich dein weiteres Leben eben auch entwickeln wird. Und das ist nach wie vor in Amerika der Fall, genauso wie es auch in Deutschland der Fall ist.
Und wenn wir über die ganzen Bücherverbote in den USA sprechen, ist er auch sicherlich jemand, der sagt, alle Bücher gehören in den Schulschrank.
Ich habe kein direktes Zitat dazu gelesen, aber das ist ein Thema, das immer wieder hochploppt. Nicht nur in Texas, wo es definitiv um Bücherverbote ging, sondern auch in Florida. Trump macht das Thema auch wieder auf. Pete Hegseth, natürlich auch der Verteidigungsminister, warum der darüber spricht, weiß niemand. Aber das sind Leute, die ganz klar sagen, wir wollen nicht diese progressive Identitätspolitik in unseren Klassenzimmern haben. Das soll im Endeffekt die alte Schule sein, so wie es damals eben auch war. Es ist aus der Zeit gefallen. Ich finde, Bücher sollten frei zugänglich sein. Aufklärung sollte stattfinden. Ich glaube, es ist offensichtlich, wenn wir uns unterhalten, aber es ist nach wie vor eben ein Thema, mit dem Republikaner punkten. Warum? Nicht so sehr bezüglich des Inhalts, aber weil sie damit natürlich schon auch einen Aspekt der Nostalgie ansprechen. Das war ja der Kern von Trumps Wahlkampf, zu sagen, wir gehen zurück in die Vergangenheit, wo alles besser war. Und das ist dann eben ein Indikator dafür. Unsere Kinder müssen nicht über 25 unterschiedliche Genders in der Schule lernen. Das hat damit nichts zu tun. Und damit gibt es eben so ein Versprechen, wir drehen die Zeit wieder zurück, wo die AI keine Rolle gespielt hat, wo vielleicht eben auch progressive Politik keine Rolle gespielt hat. Dann erinnern sich Leute eben an roten Pickup-Truck und Friday Night Football und das Barbecue mit der Familie und Sonntagsgottesdienst. Und man denkt irgendwie an so eine heile Zeit der Vergangenheit, die natürlich so nie wiederkommen wird.
Hast du eigentlich das Buch Yesteryear gelesen?
Habe ich nicht. Erzähl mir davon.
Da geht es tatsächlich, ich glaube, es ist tatsächlich auch in Texas, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber es geht um eine Tradwife-Influencerin, die dann, so denkt man erst, irgendwann tatsächlich aufwacht und in den 1850er Jahren in den USA ist, auf so einem Hof, wo sie untergeordnet ist als Frau. Und dann realisiert Annie, so geil ist es eigentlich gar nicht. Und am Ende gibt es einen ziemlichen Plot-Twist. Also das spoilere ich jetzt nicht, man kommt da nicht drauf. Aber dieses Buch ist gerade in Deutschland sehr gehypt und in den USA aber auch. Und das empfehle ich auf jeden Fall, um mal in diesen Tradwife-Content nochmal auf eine andere Art und Weise reinzuschauen. Aber auch, um dieses christlich geprägte Land ja teilweise nochmal anders zu verstehen. Also verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Du hast jetzt aber gerade Trump angesprochen.
Dürfte ich da nochmal kurz einhaken, weil ich finde find dieses Phänomen ja interessant, weil Tradwife, ich habe es einige Male auch Social Media gesehen, Artikel darüber gelesen. Hannah Nealman ist ja, glaube ich, eine von den größten mit 10 Millionen Followern oder 15, ich habe keine Ahnung, die dort zeigt, wie sie ihr Sourdough-Bread backt und die Butter selber stampft und die Kühe melkt und die Eier einsammelt und offensichtlich ein unfassbar glückliches Leben dort, wie so oft auf Instagram uns eben auch zeigt. Und das ist ja durchaus auch was, was in Deutschland gut ankommt und wo wir eine eigene Chad-Wife-Kultur quasi auch hochpoppen sehen, die ersten Influencerinnen auch in Deutschland. Ist das was, was du auch beobachtest bei uns? Und das bekommt auch bei uns ordentlich Anzug, ne?
Ja, das bekommt auf jeden Fall ordentlich Anzug und man muss auch sagen, dass Instagram oder auch TikTok, aber vor allem Instagram ja diese Art von Content auch pusht, also Family-Content, Rezept-Content, das ist ja etwas, was der Algorithmus durchaus belohnt, wenn alles so hübsch ist. Da ist ja auch etwas Nationalistisches dabei, wenn man sich dann mal die Hashtags anguckt, auch im Deutschen, Heimatliebe, blonde Kinder, sind schnell dieses blond-blauäugige, ne? Und wenn man halt einfach nur durch den Feed scrollt, dann denkt man, ah, das sieht ja alles total hübsch aus, sieht ja alles total schön aus. Und ich verstehe, warum Leute dem verfallen, weil es einfach das Tempo so ein bisschen rausnimmt. Also man hat dann diese Sehnsucht nach dieser Nostalgie, dass alles etwas ruhiger, etwas leiser, etwas weniger viel einfach ist. Ne? Und danach sehnt man sich, glaube ich, auch wenn man, und das ist in dem Buch auch ganz spannend beschrieben, dass man sich nach diesem Perfektionistischen sehnt, weil man es selber wahrscheinlich niemals so hinkriegen würde und man teilweise gerade als junge Mutter wahrscheinlich auch das Gefühl hat, okay, ich versinke hier gerade in meinem eigenen Chaos und ich kriege hier gar nichts mehr hin. Und ich bin weit davon entfernt, meinem Kind heute Abend irgendwas Selbstgekochtes zu servieren. Wahrscheinlich kriegt es gar nichts. So denken sich wahrscheinlich
viele. Nimm den Quetschi,
Ich kriege hier gar nichts hin, ne? Und deswegen verfolgt man diesen Content mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Aber man muss natürlich festhalten, dass auch dieser Content in Deutschland politisch aufgeladen ist, dass er dazu verführt, zu instrumentalisieren und gewisse Dinge auch zu romantisieren. Das sehen wir auch nicht nur in Deutschland, das sehen wir zum Beispiel auch in Ungarn, wo Familienpolitik unter etwas sehr Ideologisches gestellt wird. Das ist ja auch in den USA etwas, hey, wir brauchen viele Kinder und kinderreiche Familien sind das Ziel. Dabei geht es ja nicht darum, Familien zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass alle Kinder irgendwie die gleichen Chancen haben. Und es geht nicht wirklich um die Kinder, sondern es geht um dieses übergeordnete Ziel, möglichst viele Kinder von der eigenen Nation heranzuzüchten. Das ist es ja, dieses Ideologische. Und es ist ja ganz spannend, wir haben ja in Deutschland aktuell auch die Elterngelddebatte, das hast du ja sicherlich auch mitbekommen, dass es da Reformvorschläge zu gibt. Und ich glaube, dass demokratische Parteien auch hier in Deutschland aufpassen müssen, dass sie von der jungen Generation nicht als die wahrgenommen werden, die Familie verhindern. Ne? Und dann kommen eben die konservativen Parteien, die rechtsextremen Parteien, die sich als die darstellen, die Familie ermöglichen, dann teilweise aber mit utopischen Wahlkampfplänen und dann Vorschläge machen, die überhaupt nicht finanzierbar sind. Aber wir sehen eben, wie gesagt, unter anderem in Ungarn, dass es da Vorschläge gibt oder auch tatsächlich Umsetzungen davon, dass Familien oder Paare bessere Häuserkredite bekommen, bessere Konditionen, wenn sie sich dazu verpflichten, x Kinder zu bekommen. Ja. Und wenn sie diese x Kinder dann aber nicht bekommen, müssen sie das Ganze aber doppelt und dreifach zurückbezahlen. Ne? Mhm. Und dabei hat es hat nichts mit Familienpolitik zu tun. Es hat etwas mit Ideologie zu tun. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland müssen demokratische Parteien da, wie gesagt, aufpassen. Und in den USA ist es wahrscheinlich auch ähnlich.
Ich finde es so faszinierend, was du sagst, weil jetzt diese Bilder, die so wunderschön auf Instagram inszeniert werden, das ist eine Sehnsucht, du hast gesagt Romantik. Das sind ja sofort Emotionen, die kommen. Und dann, als du eben gerade diesen harten Cut gemacht hast und gesagt hast, Kindergelddebatte. Na, ich meine, wir sprechen auf der einen Seite nach dem selbstgebackenen Sourdough-Bread. Die Mutter, die zwei Kinder auf der Hand hat, die anderen, die da draußen spielen, mit aufgeschlagenem Knie, aber draußen irgendwie Spaß haben und die Kuh melken und so weiter. Das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dieses Unbeschwerte, auf dem Land aufwachsen. Das sind ja unheimlich schöne Bilder, die dort kreiert werden. Und wenn ich mir jetzt einfach nur den Backdrop der Realität anschaue, wo so viele Leute Angst davor haben, wird die KI uns die Jobs wegnehmen? Wie geht's mit dem Klimawandel weiter? Werden wir möglicherweise noch gut leben können in der Zukunft? Ist es vielleicht gefährlich in unserer Innenstadt und? Dann ist das ja quasi der treibende Aspekt hin in eine Welt, die uns da draußen gezeichnet wird. Und wenn Konservative, so wie du es auch gesagt hast, oder Reaktionäre im Endeffekt, genau das besetzen, dann verlieren wir, weil es dann eben Emotionen versus Zahlen, Daten und Fakten und kriegen wir 3% mehr hier oder 400 Euro mehr dort oder einen besseren Kredit mehr dort. Ne? Das heißt, ich glaube, da ist ein riesiges Problem, wenn man das nicht auch auf eine emotionale Weise besetzt und vielleicht auch eben auch mit rübernimmt. Lass mich noch einen Satz sagen und ich weiß, dass du auch sofort wieder rein willst, aber Erica Kirk, ne? Charlie Kirk, wir erinnern uns alle, den konservativen Influencer, der tragisch erschossen wurde. Dessen Witwe macht natürlich weiter bei Turning Point USA. Und Erica Kirk war erst vor 2-3 Wochen, glaube ich, auf einer Bühne mit anderen konservativen Frauen und natürlich auch Influencerinnen, die alle gesagt haben, einen Satz, und der zieht sich auf Instagram auch durch, die sagt, bekomm mehr Kinder, als du dir leisten kannst. Es ist das Beste, es ist das Schönste. Wir müssen mehr Kinder bekommen, in die Welt setzen. Was natürlich auch irgendwie so eine wunderbare Botschaft ist. Familie, groß, viel, mach doch einfach. Und wenn du erstmal die Kinder hast, dann wirst du es auch irgendwie hinbekommen. Ne? Insofern, da sehe ich ganz klar einen Trend und auch eine koordinierte Botschaft, weil es von so vielen unterschiedlichen Richtungen gerade kommt. Aber Ronja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich stimme dir total zu, aber weißt du, was wir festhalten müssen und was sich demokratische Parteien auch bewusst werden müssen? Nichts emotionalisiert so sehr wie ein Kinderwunsch. Und du bist ja selber Familienvater. Ja,
klar.
Wenn du dir einmal, gerade vielleicht auch als Frau, in den Kopf gesetzt hast, du willst ein Kind, du willst eine Familie gründen und du bist ja auch dann hormonell, ne, monatlich irgendwie in diesem Moment, das wirklich machen zu wollen, ne? Und dann hast du das Gefühl, boah, die demokratischen Parteien, die legen mir nur Steine in den Weg. Dann bist du umso empfänglicher für die anderen. So.
Völlig richtig. Und das eine ist der Kinderwunsch. Und dann sind irgendwann die Kinder da. Und ich glaube, als Eltern fragen wir uns doch alle nur, wie können wir sicherstellen, dass es unseren Kindern gut geht, dass die alle Chancen haben, dass denen vor allem besser geht, als uns geht. Ne? Wir wollen diesen Fortschritt sehen. Und ich glaube, dir geht's wunderbar. Mir geht's gut, glücklicherweise. Ne? Aber trotzdem wünsche ich doch meinen Kindern alle Möglichkeiten, alle Chancen. Und ich würde alles dafür tun. Und wenn ich jetzt gerade so sehe, wie Leute laut Umfragen zumindest pessimistisch in die Zukunft schauen und sagen, die besten Tage sind vorbei. Und dann jemand kommt und sagt, aber wir können doch alles zurückdrehen. Gepaart mit, na, vielleicht müssen wir dann auch die Grenzen zumachen, weil eben für alle nicht alles möglich ist und auch da ist. Wir müssen vielleicht auch an den Systemen drehen und schrauben. Und hier sind einfache Lösungen zu extrem schwierigen und komplexen Problemen. Dann ist da natürlich ein unheimlicher Zuspruch da, weil du dann eben, und das haben wir eben gerade wunderbar erörtert, ne, weil du dann eben bei der Emotion bist. Und die Emotion ist so viel stärker als jede Zahl, jeder Fakt, jeder Datenpunkt, den man vielleicht erstmal genau verstehen, analysieren und dann eben auch auf eine sehr, sehr schwierige und komplizierte Art und Weise beantworten muss.
Genau. So, und jetzt lass uns aber noch mal ganz kurz zu Trump kommen, bevor wir den Sack hier gleich...
Ich fand den Teil viel spannender als Trump, ja, aber bitte.
Also wir müssen über Trump sprechen, denn das Interessante ist, Trump hat auch so ein bisschen Angst. Denn wir haben festgehalten, die meisten Zuhörenden hören heute zum ersten Mal den Namen James Tallarico. Für Trump ist dieser Name aber ein Begriff. Und er versucht ihn ja jetzt schon aktiv zu verhindern. Wie macht er das?
Ne, er greift ein. Es gibt einen Wahlkampfspot der Konservativen von einer sogenannten Super PAC, das ist eine Vorfeldorganisation, die gehen rein und machen quasi einen Vernichtungsspot, ich glaube, so kann man es sagen. Sagen, vorhin schon kurz anklingen lassen, das ist ein Veganer, der glaubt irgendwie an 27 unterschiedliche Götter, der glaubt an unterschiedliche Gender und so weiter und er ist einfach kein traditioneller Amerikaner. Der wird quasi unser Land nicht so repräsentieren, schon gar nicht Texas. Und dann kommt am Schluss der Satz, er heißt James Tallarico und sie machen da draußen in diesem Spot Low T Tallarico. Und das T steht für Testosteron. Also er ist im Endeffekt kein männlicher Mann. Zu wenig Testosteron und Texas ist Testosteron und dementsprechend geht das Ganze natürlich nicht zusammen. Und ja, platt, aber auch eingänglich, ne? Low T Tallarico. Jetzt glaube ich, kann man das auf zwei Arten interpretieren. Die eine Art ist zu interpretieren, Trump hat Angst vor Tallarico und dementsprechend setzt er so einen Fokus drauf. Die andere Lesweise ist zu sagen, Tallarico ist quasi die Projektionsfläche für die komplette Demokratische Partei. Trump will sich, weil er in den Umfragen so immens schlecht dasteht, 38% nur Zuspruch, Mehrheit der Amerikaner, 58% sind unzufrieden mit Trump. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner eine Klatsche bekommen am 3. November, ist extrem hoch. Jetzt sucht sich Trump eben so ein paar Beispiele aus, unter anderem auch James Tallarico, und sagt, das ist die Demokratische Partei. Das sind Ungläubige, Schwächlinge, weak and woke, sagt er immer, ne? Weird candidates. Die glauben nicht an Amerika, die entschuldigen sich für unsere Identität, die wollen das Land so fundamental verändern, eine Richtung, die nichts mit dem Amerika zu tun hat, wie wir es eigentlich kennengelernt haben und auch lieben. Das ist die Demokratische Partei und wir müssen diese Demokraten verhindern. Das macht er natürlich, um abzulenken davon, dass die Preise natürlich nach oben gegangen sind, dass er unfassbar reich wird, während die normalen Amerikaner auf der Strecke bleiben. Und jetzt sucht er sich Tallarico und Texas aus, sucht sich Graham Platner aus, das ist ein Senatskandidat, aktuell zumindest noch in Maine, der Vergewaltigungsvorwürfe gegen sich hat. Ja, er sucht sich Soran Mamdani raus, den Bürgermeister in New York, und sagt, das ist ein Dirty Communist. Ne? Das heißt, das sind die Beispiele, die als Branding Blaupause genutzt werden sollen, um so die ganze Demokratische Partei als radikal darzustellen, um so eben auch von sich und seinen eigenen Schwächen abzulenken.
Welche, letzte Frage, welche dieser Themen, die wir jetzt eben die ganze Zeit besprochen haben, werden aller Wahrscheinlichkeit nach, deiner Meinung nach, nach Deutschland überstappen?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, dass wir diese Kultur der Zuspitzung im Wahlkampf natürlich auch schon sehen. Aber wenn ich mir diesen Wahlkampf insgesamt anschaue, und ich glaube, das ist das, was gerade exportiert wird, dann ist es weniger Demokraten gegen Republikaner, sondern der Kampf ist eigentlich der von unten versus oben. Das hat Trump 2016 begonnen, als er gesagt hat, drain the swamp. Gesagt hat, das sind die korrupten Eliten in Washington, was natürlich faszinierend ist angesichts dessen, dass er Milliardär ist und quasi Business-Elite ist. Aber er hat gesagt, wir müssen reingehen und die Politik quasi zerstören. Und dasselbe machen auch viele Demokraten. Graham Platner, ich habe ihn eben gerade angesprochen, oder auch Soran Mamdani. New York hat ja quasi denselben Wahlkampf gemacht, ob uns das gefällt oder nicht. Aber Soran Mamdani und die Botschaft von Trump waren nicht so fundamental unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie formuliert wurde und auch die Ausrichtung, die sie hatte, inhaltlich natürlich schon. Aber ich glaube, dass sich wahrscheinlich auch in Deutschland verändern wird. Weg von links versus rechts, sondern unten versus oben. Und ich glaube, das ist was, wo auch die KI ins Spiel kommt. Lass mich vielleicht mit dem enden. Wenn Leute wirklich pessimistisch sind, was die Zukunft betrifft, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Partei, die zuerst sagt, wir nehmen KI wirklich hart an die Kandare, nicht aus Umweltschutzgründen oder Angst davor, dass die KI möglich einen neuen Virus kreiert und uns alle ausrottet, sondern einfach nur, um zu sagen, hier kommen ein paar Tech-Oligarchen, die uns die Lebensgrundlage wegnehmen wollen. Wir wollen die hart an die Kandare nehmen. Wir wollen sie hart kandidieren. Ich glaube, dass da immenses Sprengpotenzial und politischer Treibstoff mit drin ist. Und ich glaube, wenn Demokraten das zuerst für sich identifizieren als Megathema, ich glaube, dass da viele Republikaner rüberwandern könnten, wenn man es auf eine smarte Art und Weise mit rüberbringt.
Spannend. Julius, ich danke dir. Ich liebe es, immer wieder mit dir zu sprechen. Cool, dass wir heute diese Folge noch aufgenommen haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Texas und ich werde auf jeden Fall nochmal deinen Instagram-Handle und deinen LinkedIn-Handle in den Shownotes reinschmeißen, damit die Leute dich dort auch nochmal verfolgen können. Und ja, jetzt ist aber auch wirklich Sommerpause angesagt, denn Sommerpause. Wenn ihr diese Folge hört, sitze ich schon im Flieger nach Kanada und werde dann in Kürze durch die Rocky Mountains kraxeln. Freue ich mich drauf und wir hören uns danach wieder. Insofern jetzt tatsächlich tschüss, Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne noch, bewertet den Podcast gerne noch und ich freue mich auf unser Wiederhören. Tschüss!